Studio ZX präsentiert Marken des Jahrhunderts mit Raphael Kiel.
Ich bin Raphael Gehl, Trendscout bei Vitra und ich freue mich, Sie durch den Podcast Marken des Jahrhunderts zu führen. Ein Podcast, in dem wir in die spannende Welt von Unternehmen eintauchen und ihre Geschichten kennenlernen. Dazu haben wir Unternehmerinnen und Unternehmer namhafter deutscher Marken eingeladen, um sie zu fragen, was hat denn ihre Marke groß gemacht? Eine besondere Frage steht immer am Anfang dieses Podcasts. Wie klingt eigentlich ihre Marke? Hören Sie das? Das ist der Sound der Marken des Jahrhunderts. Zwischen 20 und 80 Millisekunden braucht unser Gehirn, um ein Geräusch zu erkennen. Haben wir schon mal gehört? Kommen Erinnerungen in unseren Kopf. Erinnerungen an die Bonbons unserer Kindheit, an das erste eigene Auto, das tägliche Einkaufen im Lieblingssupermarkt. Das nennt man Markenbindung. Und Markenbindung ist ein kostbares Gut. Vertrauen, Wärme, Verbundenheit. Mit der Lieblingsmarke führt man eine innige Beziehung. Und das ein Leben lang. In diesem Podcast will ich also herausfinden, was die vorgestellten Marken zu einer Marke des Jahrhunderts macht. Welche Themen sie anders angehen und wie man einer Marke in der Transformation treu bleibt. Denn diese Podcast-Reihe steht unter dem großen Überthema Transformation. Ich bin gespannt, was mir die Köpfe hinter den Marken des Jahrhunderts dazu sagen können.
Das Geräusch, das Raphael Gilgens Gast heute mitgebracht hat, dürften die meisten wohl nicht nur hören, sondern auch schmecken können. Denn, besonders wenn die kalte Jahreszeit anrückt und das erste Kratzen im Hals zu spüren ist, dann ist ein Produkt der Firma Dr. C. Soldern ein gern gesehener oder vielmehr gern gelutschter Retter. Seit über 100 Jahren stellt Soldern nämlich das Hustenbonbon her. Ganz richtig, die Rede ist von M. Eukal. Gegründet wurde das Familienunternehmen schon im vorletzten Jahrhundert, 1899 nämlich. Vom Nürnberger Apotheker Dr. Karl Soldern. Und seine M. Eukal-Bonbons sind, das wissen Bonbon-Fans, nur echt mit der Fahne. Und auch die hat ihre ganz eigene Geschichte. In den 50er Jahren haben Ärztinnen und Ärzte Bergleuten das Bonbon als Medikament verschrieben. Und damit die Kumpel das Bonbon aus der Verpackung lösen können, ohne es mit schmutzigen Händen zu berühren, kam die weiß-rote Fahne, die aus der Verpackung herausragt, dazu. Neben dieser Innovation folgten in der Unternehmensgeschichte von Soldern noch viele weitere. Das Hustenbonbon für Kinder zum Beispiel, die zuckerfreie Rezeptur, unterschiedlichste Geschmacksvarianten oder ein neues Verpackungsdesign. Das Ziel des Familienunternehmens: Menschen ein Leben lang überraschen. Aber wie gelingt das über mehr als 100 Jahre? Wie hält man Qualität hoch? Und wie schafft man den Spagat zwischen traditionsreichem Familienunternehmen und stetiger Innovation? Diese Frage stellt Raphael Gilgen heute Perry Soldern. Er ist geschäftsführender Gesellschafter und Urenkel des Firmengründers Karl Soldern. Also, das Gespräch zwischen Raphael und Perry Soldern gibt es jetzt. Viel Spaß, los geht's.
Heute bin ich zu Gast in Mittelfranken bei, und das kennt jeder, M. Eukal. Und mir sitzt gegenüber Perry Soldern. Herzlich willkommen und schön, dass du bei uns dabei bist beim Podcast.
Ja, ist für mich natürlich auch eine ganz besondere Ehre, mich da einreihen zu dürfen.
Ja, ich glaube, also Emoy Karl gehört auch da wirklich rein. Und wir fangen ja immer den Podcast an mit einem Geräusch. Was hast du uns für ein Geräusch mitgebracht? Vielleicht spielen wir das mal ein.
Das Geräusch. Das Geräusch.
Ja, ich glaube für alle Zuhörer da draußen unschwer zu erraten, das ist, wenn man die legendären Emoy Karl Bonbons auspackt. Ja, und wir gehen sofort mal, wie man in Köln sagt, in die Bütt. Perry, du bist das zweite Mal beim Zeit-Podcast, ich glaube das letzte Mal war vor 3 oder 4 Jahren. Jetzt könnte man ja meinen, bei einem Unternehmen Emoy Karl, da ändert sich nicht so viel, aber erzähl doch mal, was hat sich eigentlich in diesen 3 Jahren verändert oder in diesen 4 Jahren seit dem letzten Mal?
Ich würde mal gerne mit so einer kleinen Gegenfrage antworten. Was hat sich in den letzten 4 Jahren nicht in den Unternehmen verändert?
Oh wei, oh wei. Gut, ich kann mir das jetzt ausmalen, so Rohstoffe, Energie. Aber erzähl mal.
Ja, also mit Sicherheit war für uns in dem Corona-Jahr auch eine Zäsur insofern, dass wir viel Geschäft verloren haben. Es gab ja wenig Grippeinfektionen, na, durch den ganzen Schutz, den jeder betrieben hat.
Na, haben ja, sich da keine, denkt man gar nicht dran, stimmt. Ja,
haben sich gar keine Erkältungsviren ausgebreitet. Es gab wenig Husten, wenig Schnupfen. Und so sind wir doch als Marke Emoy Karl, das Husten, wo man nur echt mit der Fall natürlich auch so ein bisschen von Grippe abhängig. Also das war so die erste Zäsur und danach ging es ja dann gleich wieder los, dass das Geschäft zurückkam und das auch überproportional stark, weil also die ganzen Immunsysteme ja nicht mehr so fit waren, nicht mehr trainiert waren. Das heißt, wir hatten auch in Deutschland relativ starke Grippewellen.
Und also von 0 auf 100 fast.
Ja, ja, schon auf 0 auf 100 und drüber hinaus. Und das war natürlich dann plus dem Krieg in der Ukraine, der Rohstoffverknappung, der Rohstoffpreisexplosion, dann alles eine zweite Herausforderung neben diesem relativ ja, sehr starken Geschäft, was zurückgekommen ist, diese ganze Rohstoffversorgung auch sicherzustellen. Und das, glaube ich, hat unser Management wirklich auch an die Grenzen getrieben. Man war eigentlich gefühlt 3 Jahre lang im Dauerkrisenmodus, irgendwo die Situation zu bewältigen. Plus, und das ist ja deine Homebase, ne? Was tut sich in der Arbeitswelt? Homeoffice, ja, nein. Wie weit kommen die Leute wieder zurück? Welche Arbeitszeitmodelle muss man anbieten? Also da hat Corona ja auch irgendwo grundsätzlich was verändert, was einfach jetzt auch als Mittelständler, ja, wo wir Antworten finden müssen. Ne?
Das bedeutet, ich meine, es ist ja dann schon verrückt, wenn man dann als Unternehmen fast über Nacht in eine komplette ambulante Situation kommt, wo jeder Tag anders ist, wo du nicht weißt, was dir an dem Tag auf dem Tisch, was da am Tisch liegt, hat sich das eigentlich gelegt oder ist aus dieser Zeit, seid ihr immer noch in einer Art Dynamik, also in einer Grunddynamik, mit der ihr einfach besser spielen könnt, weil ihr einfach trainiert, weil ihr trainierter seid?
Also wenn ich jetzt zurückfühle in die Phase, wo also wirklich das Geschäft weggegangen ist. Und ich hatte ja auch einen guten Austausch mit unseren anderen Marktbegleitern, wo wir auch ja alle ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Und bei den Unternehmen, wo ein externes Management, was nicht vor Ort war, dahinter stand, da haben die gesagt, komm, interessiert uns alles nicht, du musst das Geschäft sicherstellen, schau, dass du Geschäft herbringst. Aber es war ja nicht machbar. Ne? Wenn die Grippewelle nicht da ist, dann ist sie nicht da. So. Und wir haben in so einer Phase, haben wir einfach unsere Blickrichtung geändert und gesagt, okay, das Jahr wird nichts mehr, das schließen wir ab. Und dann hatten wir so eine Initiative entwickelt, die hieß Pole Position. Das heißt, wir wollen uns bestmöglichst wieder auf das Rennen vorbereiten, dass wenn die Grippe wieder zurückkommt, was wir ja alle nicht wussten, wie die Welt wieder wird nach Corona, dass wir einfach bestens vorbereitet sind. So, und da haben wir drauf gearbeitet, dann kam die Grippe wieder und dann sind wir aus der ersten Reihe gestartet und jetzt sind wir Marktführer. Also, wenn du mich fragst, was hat sich in den letzten 3 Jahren verändert? Mittlerweile sind wir Marktführer geworden.
Ich möchte also erstmal einen Glückwunsch, komme ich gleich nochmal drauf, auf die Marktführerschaft. Du hast aber vorher was total Spannendes gesagt. Ihr seid ja also die Familie, du in der 4. Generation, genau bist ihr hier an Bord, also wirklich jeden Tag. Du hast vorher was Wunderbares gesagt. Zeichnet das Familienunternehmen aus, dass ein Familienunternehmen in einer solchen Situation einfach eine andere Entscheidung treffen kann, wie ein Management, was den Mechanismen, ihr natürlich auch, aber was nicht den Mechanismen eines Finanzmarktes unterliegt?
Ja, also das Schwierige ist natürlich für mich, dadurch, dass ich ja nur am Anfang meiner beruflichen Laufbahn im Unternehmen gearbeitet habe, was nicht Familie war, fehlt mir natürlich so ein bisschen der Vergleich. Man hört immer wieder was und liest irgendwo was. Aber wir haben natürlich als Familie schon die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, die wir sagen, okay, die mag in diesem Geschäftsjahr und im nächsten Geschäftsjahr vielleicht aus wirtschaftlicher Sicht nicht so die optimale Entscheidung sein, aber für das Jahr 3, 4 oder 5 oder sogar für die nächste Generation mag es die richtige Entscheidung sein. Und wenn man dann noch frei ist, also unabhängig von Geldgebern oder übergeordneten Organisationen, die ihre Berichte und ihre Erfolge jeden Tag sehen will, können wir solche Entscheidungen treffen. Und das ist auch unser höchstes Gut, was wir für uns definiert haben, Unabhängigkeit. Wir wollen die Unabhängigkeit wahren, um diese Entscheidungen frei treffen zu können.
Nichtsdestotrotz habt ihr auch jeden Tag in die Bücher geschaut, ja, weil Kapital ist ja endlich und auch damit müsst ihr ja verantwortungsvoll rumgehen. Jetzt, du hast es ja vorhin schon gesagt, ihr seid Marktführer in dem, was ihr macht. Wie ist das dann eigentlich, was verändert sich damit, wenn man dann Marktführer ist? Hat man dann noch Ambition oder was passiert dann als nächstes?
Ja, wie ich angefangen habe beruflich, habe mir natürlich viele Unternehmen angeguckt, die Marktführer waren und irgendwann sind sie es nicht mehr gewesen. Also ist ja immer latent die Gefahr da, dass du irgendwann mal oben abgelöst wird, weil alle streben dahin. Und wir merken es ja auch jetzt schon, dass Produkte nachgemacht werden, Produktkonzepte übernommen wird. Und die größte Ehre und der größte Ritterschlag ist ja, wenn der Harddiscount deine Produktkonzepte bei sich in Regal nimmt. Also das heißt, wir merken, der Druck wächst. Aber das, was ich schwieriger finde, ist, dass so eine Art Desillusionierung ist vielleicht ein bisschen ein harter Begriff, ne? Aber wir haben jetzt, seitdem ich in der Verantwortung bin, jedes Jahr darum gekämpft, einen Schritt weiter nach oben zu kommen, um da oben hinzukommen. Und wir konnten dieses Ziel, vertreten durch unseren Wettbewerber aus der Schweiz, ja auch schön zeigen, ne? Also es war für jeden sichtbar und es war griffig und es war fühlbar. So, und jetzt haben wir es geschafft und jetzt, glaube ich, ist es unsere Aufgabe für uns persönlich, für die Mitarbeiter und auch für das Unternehmen, einfach da ein neues Bild zu finden, was schön, einfach ist, was griffig ist, was wiederholbar ist, wo wir sagen, so, jetzt unsere neue Welt, die wir erobern wollen, wo wir hinstreben wollen, sieht so aus. Und an dem arbeiten wir gerade.
Das, was du gerade erzählt hast, erfüllt das die Mannschaft mit Stolz?
Doch, auf jeden Fall.
Egal wo. Also ob ich jetzt drüben in die Produktion gehen würde, es erfüllt, okay.
Vor allem, weil wir ja auch die Geschichte so schön gepflegt und gelebt haben jedes Jahr. Ne? Wir machen ja jedes Jahr unsere Mitarbeiterveranstaltung, wir machen eine In-Season, also wenn die Saison anfängt, ne, erzählen wir, was haben wir vor. Und wenn die Saison vorbei war, dann so April, Mai, haben wir erzählt, was haben wir geschafft. Und wir haben immer dieses Bild permanent gepflegt, wieder einen Schritt weiter, wieder einen Schritt weiter.
Also da würde ich jetzt mal gerne mit so einer Frage reinhaken, weil es hier passt zu diesem Thema Transformation. Es hört sich ja an, dass die Transformation auch über die Generationen vor dir immer mit einem starken Narrativ zu tun hatte. Also wenn ich dir so zuhöre, hat man das Gefühl, dass ihr eine Erzählung habt, die quasi einen Blick gibt in die Zukunft oder das, was ihr erreichen wollt und dass dieses Narrativ so greifbar ist für alle, dass dann jeder seine Rolle kennt. Ist das so? Kann man sich das so vorstellen?
Ja, und ich glaube, das gilt für alles. Und ich habe da auch Bilder im Kopf. Ich habe das Bild im Kopf, wo ich das erste Mal auf der Süßwarenmesse in Köln war und über diese und endlos Süßwaren und Bonbonshersteller und die großen Größen und Stork und Wick und wie sie alle geheißen haben, wo ich gedacht habe, wie willst du da durchkommen? Wie willst du diese Welt überleben? Und aus dieser kleinen Urangst, ne? Und dann irgendwo die richtigen
Schönes
Menschen.
Wort, die Urangst. Aber erzähl weiter.
Und dann die richtigen Menschen an meiner Seite gehabt zu haben, die mir dann, wie ich die Verantwortung übernehmen musste, weil mein Vater dann 2005 verstorben war, wo mir auch der Beirat die richtigen Impulse gegeben hat, die Entscheidungen zu treffen. Und dann haben wir uns auf den Weg begeben. Ne? Und dann wurde das erste Jahr, haben wir was geschafft, im zweiten Jahr. Und so ging das dann immer weiter. Und irgendwann spürte ich, Mensch, das kann funktionieren. Ne? Und habe diese Geschichte gepflegt. Und ich denke dann auch immer so, wenn das so die großen Hollywood-Filme, ne? wenn der Feldherr an seiner Mannschaft vorbei galoppiert und die Leute einstimmt. Ne? Ich glaube, das braucht man. Und das muss ein Unternehmen auch irgendwo in irgendeine Story reinpacken.
So, toll, also wirklich auch, wie du es erzählst. Ich hatte gerade noch was, als du erzählt hast von deinem Erlebnis in der Süßwarenmesse. Ich treffe ja viele Unternehmer. Und jetzt unabhängig davon, ob die Familie das Unternehmen führt oder ein Management. Und man alle reden ja so, ihre Rolle zu finden, ihre Positionierung im Markt. Dann habe ich mir vorgestellt, ihr da draußen, überlegt mal, ihr müsstet euch heute mit Bonbons positionieren, dann einige würden, glaube ich, sofort das Licht ausmachen, ja, Und vielleicht ging es dir ja damals dann genauso, dass du gesagt hast, oh mein Gott, wie positioniere ich mich? Das bringt mich aber auch zur nächsten Frage. Wie schafft man das, dass man auf der einen Seite ein Traditionsunternehmen ist, aber auf der anderen Seite immer in die Zeit passt? Schönes Wortspiel, ja. So dass man immer aktuell ist. Wie schafft man das?
Ich glaube, der erste Schritt, den eine Generation für sich schaffen muss, ist zu verstehen, was das Unternehmen zu dem gemacht hat, was es dann auch ist. Im Guten sowie aber auch im Schlechten. Und dass man sich darüber ein Bewusstsein oder ein Verständnis verschafft. So. Und mir war schon klar, dass unsere Kernexpertise und Kompetenz, auch geprägt durch meinen Vater und die Generationen vorher, immer das Thema Wirken, Helfen, also dieser Dunstkreis, irgendwo in unserem Unternehmen und auch in der Marke steckt. Und dass wir dann schon auch damals mit den zuckerfreien Rezepturen, mit Kinderemulkal auch schon innovativ waren. So. Und diese Gemengelage war etwas, wo ich gesagt, da glaube ich, liegt die Stärke. Und die wollen wir, müssen wir bewahren und müssen wir ins Moderne reintransportieren. Das heißt, also es ist vielleicht damals die moderne Rezeptur Anis Fenchel gewesen, die heute nicht mehr zünden würde, ne? Aber heute ist es dann vielleicht ein Vitaminshot-Bonbon oder ein Manuka-Honig, der dieses innovative Konzept ist. Und da haben wir uns auch zugelassen, mutig zu sein. So konservativ und, ich sage jetzt mal spießig, wir manchmal sind, ne, haben wir gesagt, bei dem Thema Rezepturen probieren wir gerne aus. Und da probieren wir das ein Jahr. Und wenn es funktioniert, super, dann nehmen wir es ins Kernsortiment. Und wenn nichts war, dann war es halt nichts. Und bleiben eigentlich da auch für uns im Geist flexibel und lassen das zu, dass auch Rezepturen mal nicht funktionieren.
Das heißt, der Gründungsimpuls ist noch tief, also das Teil der DNA, der sagt tief, verankert und greifbar und sehr wahrscheinlich bei euch auch jeden Tag irgendwie erlebbar, weil ihr immer wieder durch neue Produkte daran arbeitet, damit konfrontiert seid. Wie entstehen denn, also man könnte ja meinen von außen, dass das endlich ist. So, es gibt, wir haben jetzt schon alle Bonbons gelutscht, muss man sozusagen. Wie entwickelt man neue Produkte oder wie entstehen Innovationen hier in Mittelfranken?
In Mittelfranken, ganz speziell in Mittelfranken.
Ja, hier bei euch, genau. Ja. Ja,
das ist ja ein super
Geheimnis. Das ist ja auch ein Ökosystem, genau.
Also, wir gucken in andere Branchen, wo wir der Meinung sind, dass da Geschmackstrends so ein bisschen gesetzt werden. Und ich finde, dass da ja auch viel mehr Vielfältigkeit im Markt mittlerweile auch stattfindet, weil die Menschen mehr reisen.
Also interessant.
Wenn du zum Beispiel Lakritz nimmst, Lakritz ist ja eine Geschmacksrichtung, die wurde durch die Seefahrer nach Deutschland gebracht. Deswegen ist Lakritz zum Beispiel im Norden beliebt, weil da wurde das über die Seehandelschaft einfach auch etabliert. Rhein-Ecke war ja auch durch seinen Rhein letztendlich auch stark vom Handel geprägt. Und dann in Bayern ist ja nichts los, was Lakritz betrifft. Da spricht man nicht umsonst vom Bärendreck. Ne? Aber wenn du über die Alpen gehst, wenn nach Italien und gerade unten in den Mittelmeerregionen, ist Lakritz wieder eine ganz beliebte Geschmacksrichtung. Also, ich sage jetzt mal, die Vergangenheit, die Reise prägt auch Geschmäcker. Und Ingwer ist für mich so ein ganz klassischer Beispiel, wo man sagt, durch das Reisen in die asiatischen Länder haben die Menschen Ingwer kennengelernt und heute ist ja Ingwer aus keiner Küche mehr wegzudenken. Und ob du Säfte nimmst, ob du Tee nimmst, ob du Bonbons nimmst.
Aber das ist ein Riesenspektrum. Also wenn ich jetzt denke, wie sich Essen allein die letzten 10 Jahre verändert hat, also egal ob das Angebot draußen, wenn ich jetzt in Restaurants gehe oder Gastronomen oder überleg mal die ganzen diese Food Corner und die Food Festivals, das bedeutet, das hat eine Einflussgröße bei euch. Das ist eine große treibende Kraft.
Ja, ist mit eine Quelle der Inspiration für neue Rezepturen. Nicht nur, aber natürlich auch mit eine.
Und andere Quellen dann?
Ja, ist natürlich jetzt schwierig, ne? Aber ich sag mal, wir versuchen da auch eine Mischung zu machen. Also wir versuchen so ein bisschen, wir kramen auch in den alten Rezeptbüchern, ne? Da gibt's dann mal so eine Glühkirsche, ne? So ein bisschen weihnachtliche oder Pflaume Zimt, ne? Wo wir wissen, Mensch, die hatten wir schon einmal in unserem Portfolio. Und die
ihr habt
so
richtige
raus.
Rezeptbücher mit Tinte geschrieben.
Ja, habe ich.
Stark.
Vom Vater und vom Opa, ne? Schön drin und wo die Rezeptur beschrieben ist, so wie man es kennt vom Omas Kochbuch her.
Und habt ihr auch dann getrocknete Pflanzen dann noch? Also die dann wie.
Nee,
sowas habt ihr nicht.
Ja, okay. Weil die Extrakte und die Öle, die brauchen wir dann doch im großen Maßstab, was wir dann nicht herstellen. Aber den bedienen wir im Schwerpunkt auch aus der Region her.
Wer macht denn das dann? Wie viele Leute sind daran beteiligt, dass, ich sag mal, ein neuer Geschmack entsteht oder dass ein neues Produkt entsteht?
Wir haben mit Sicherheit, also die Impulsgebenden da gibt es keine Fixierung, sondern es kann eigentlich auch jeder sein. Da ist es mal einer aus dem Marketing, dann ist es mal einer aus der Produktion.
Also da kommt ein Feedback, also da trägt einer was ran.
Rein, genau, da gibt es eine Idee.
Und reagiert auch. Es gibt auch Rückkopplungen dann, oder?
Ja.
Echo. Okay.
Sagt man, oh ja, und dann überlegt man sich nur, weil wir das schon immer irgendwo in ein Konzept reinpacken müssen, also rein nur eine Rezepturvariante zu bringen, wäre uns zu wenig. Ne? Wir tun es dann schon irgendwo.
Mhm,
jetzt
klar.
Zum Beispiel jetzt die letzten Winter Editions, die waren also so, dass wir den Tipp gegeben haben, die Bonbons in Wasser, in heißem Wasser aufzulösen, und dann hast du plötzlich praktisch Glühkirsche-Tee getrunken, so ungefähr. Und so haben wir dann verschiedene Rezepturen dann dazugepackt, die Story dann dazu, und dann geht es im Grunde über die Innovationsabteilung. Letztendlich landet es aber dann bei den Gesellschaftern, weil wir wollen bei jeder Rezeptur schon sagen, passt, und da fühlen wir uns auch wohl mit und können diese Rezeptur auch nach außen vertreten.
Ja, das ist ja auch total spannend zu hören. Also das heißt, korrigiere mich, Perisoldern ist ansprechbar. Also wenn du hier jetzt durch das Büro gehst oder du sitzt in der Kantine oder du bist drüben in der Produktion, da gibt es Kolleginnen und Kollegen, die sprechen dich an in dem Kontext einer, ich hab da was.
Ja.
Gleichzeitig macht ihr es aber auch so, dass am Ende ein Gremium, du hast gesagt, die Gesellschafter, dann darüber entscheiden, ob das MEUKAL ist oder nicht, verkürzt.
Also Gesellschafter sind zwei, meine Tante und meine Person. Und wir, das ist auch ein Prozess, den alle kennen, wenn die sagen, wenn das Team sagt, so, wir finden, es ist jetzt das und es ist das ganz besondere MEUKAL-Gen in der Rezeptur drin, was wir immer drin haben wollen, und wir würden es vertreten, dann feiere ich diesen Prozess auch mit meiner Tante, dass wir dann die Auswahl liegen haben und durchprobieren und sagen, ja, fühlen wir uns wohl mit.
Ja, das ist auch sehr wahrscheinlich ein Geheimrezept. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Teil eines Geheimnisses oder einer Art Superkraft, dass das nirgendwo steht, aber dass man immer genau weiß, das ist es und das ist es nicht.
Also unser Traum wäre, dass in einer Blindverkostung der Konsument die Marke identifiziert. Aber ob man dahin kommt, also man kennt es über Töne, ne? Es gibt ja so ein paar Töne, wo die Leute sagen, oh ja, das ist die und die Marke. Man kann es über Farbcodes ja auch definieren. Geht ja,
Design
ja auch,
ist einfach, ja.
Ne? Genau, dann sagen wir so einzelne Merkmale, ist ja noch einfacher.
Typo vielleicht. Ja.
Typo, genau. Ne? Also Coca-Cola zum Beispiel. Ne? So, aber wenn wir sagen über die Rezeptur, also wenn ihr mal was schmeckt, ja, und da spannend. Kann er die Marke zuordnen, das wäre natürlich so die Königsdisziplin.
Kannst du uns verraten, woran ihr arbeitet? Ich meine, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, das ist die zweite Jahreshälfte. Oder ist das ein Geheimnis?
Nee, habe ich im Vorfeld natürlich geklärt, was darf ich erzählen und was nicht. Und dann kam auch die Frage, wann wird es denn ausgestrahlt? Ja. Und insofern sind wir dann schon im Markt. Vielleicht kannst du die Frage ja auch selber so ein bisschen beantworten. Ich meine, dass wir jetzt in der Kategorie oder in der Warengruppe der Hustenkräuter, Halsbonbons, wie so der Markt so ein bisschen definiert wird, da sind wir jetzt Marktführer. Wir sind angetreten, auf jeden Fall zu halten, ne? Die Marktführerschaft nicht abzugeben. Und wohin könnte sich denn jetzt aus deiner Sicht so ein Bonbon weiterentwickeln, außerhalb der klassischen Husten, Kräuter, Halsbonbons?
Also ich fand die Shot-Geschichte total interessant. Also, wenn ich mir was wünschen könnte, ja, ich finde so kurz, also ein kurzer Energieaufbau, also so ein Energieimpuls, das fände ich interessant. Und ich könnte mir auch vorstellen, jetzt ohne Biologe oder Chemiker zu sein, dass die Aufnahme der Zunge, ich meine, ein bisschen viel Vorstellungskraft, funktioniert es ja wahrscheinlich irgendwie. Dann das andere, was ich mir vorstellen kann, auch so wie es bei einem Tee gemacht wird, es gibt ja Tee, da komme ich eher zur Ruhe. Es gibt einen Tee, von dem kann ich richtig gut schlafen. Also ich würde bei einem Tee schauen. Das glaube ich noch. Und dann, die anderen Bonbons würden so unter Entertainment fallen. Also redet jetzt nicht irgendwie von drogenähnlichen Bonbons. Aber wie interessant wäre es, wenn es ein Bonbon wäre, was jeder kaufen kann. Und das verzaubert dich irgendwie.
Also, ich muss mal festhalten für unsere Beziehung. Ne? Wenn du mal auf das, was du gerade tust, keinen Bock mehr hast, ne, rufst du an, dann bist du bei uns ruckzuck in der Innovationsabteilung. Weil, also ist jetzt alles hypothetisch, ne? Weil genau diese drei Dimensionen haben wir bedacht und eine davon bringen wir.
So, und jetzt, das war nicht, das stand nirgendwo im Skript, das muss man auch mal sagen. Hat aber sehr wahrscheinlich damit zu tun, dass ich nichts anderes mache den ganzen Tag und so Suchmuster habe. Und ich würde aber dann gerne an diesen Bonbons arbeiten, die auf einmal alle happy machen.
Ja, weil das war das letzte Konzept, was wir noch hatten.
Nein.
Und da haben wir Jugendliche auch befragt, haben wir so einen richtigen Workshop gehabt und haben bewusst junge Menschen, weil nämlich unsere Warengruppe ist zu alt. Also du bist eigentlich so Kernzielgruppe für Husten, Hals, Kräuterbonbons. Ja. Ne? So, und jetzt haben wir gesagt, naja, aber was ist denn mit den jungen Menschen? Das Thema was anderes außer Kaugummi auch. Ne? Und da waren dann Konzepte, die diese Dimension dann irgendwo auch.
Aber auch da beim Thema, überleg mal, ohne jetzt die Kaugummi-Leute zu nennen, wer es da ist im Einzelnen, wie die über Verpackung, die du in dein Auto packen kannst, auf einmal in Großmengen in die Autos kamen, wo man denkt, so viel Kaugummi kann eigentlich gar keiner kauen. Also die Wege zum Kunden sind ja vielfältig. Ja,
und komplex.
Und komplex. Andererseits, glaube ich, habt ihr auch dann dieses, was du vorhin gesagt hast, das werden wir tun und das werden wir nicht tun.
Also jetzt, Vitamine, um das abzuschließen, Vitamine kommt in diesem Winter.
Ja, auch weil, wenn man überlegt, wenn man diese Greens schaut oder die ganze also die Zusatzprodukte.
Nahrungsergänzungsbereich, ne?
Du kennst ja auch in den Staaten aus, was es da alles gibt, ohne dass man in die Apotheke gehen kann. Und was so bei so vielen Lebensoptimierern im Schrank steht, das wäre auch toll, wenn es das zum Lutschen gibt. Hand aufs Herz, was ist mal gefloppt? Gab es mal so ein Produkt, wo kein Anschluss unter dieser Nummer war draußen im Markt?
Also es gab mal Halbflops, obwohl das relativ ist. Also es gab mal eine Geschmacksrichtung wie Holunder. Da waren alle auf Holunder unterwegs. Säfte, Marmelade, ne? Haben wir natürlich auch Bonbons gebracht. War dann für 2-3 Jahre okay, aber war nicht wirklich so ein Dauerburner. So, also es war nicht richtig ein Hardcore-Flop. Ein Hardcore-Flop mal, da haben wir mal versucht, Emolkal in so eine noch medizinische Dimension hinein zu konzipieren. Ne? Also so ein bisschen auch geschmacklich, so ein bisschen nicht so genussvoll und wirkiger. Und das haben wir nicht gut gemacht. Also das Ding ist vor die Wand gelaufen. Aber so richtig.
Übrigens, wo du es vorhin gesagt hast, mit dem Archiv, mit den Unterlagenrezepturen. Ich habe ja vorhin die Bilder gesehen zum Thema Lebertran. Also ich habe das ja nicht mehr erlebt, aber mein Dad natürlich schon. Und ich kenne das ja nur von den Erzählungen. Und auch spannend. Es gibt ja auch in allem diese Extremen, ob das im Sport ist oder Meditation, Yoga, also alles, was im Thema Gesunderhaltung, Life Science gilt. Wer weiß, vielleicht gäbe es irgendwann mal eine Renaissance dafür, dass es so Gesundheitsultras gibt, die dann wieder den Lebertran bei euch aufrufen.
Vielleicht, aber du musst dir immer überlegen, dass ja alles, was wir an Produkte bringen, immer durch die Marke ja geprägt wird. Das heißt also, was der Konsument der Marke zutraut und was er aber auch nicht zutraut. Und das ist das Schwierige in der Abgrenzung, welche Produktkonzepte wir auch weiterentwickeln können. Ich sage jetzt mal so einen Vitamin-Shot, den wir jetzt in der kommenden Saison bringen werden, den hätten wir aber vor 10 Jahren noch nicht gebracht. Also das heißt, die Marke hat sich auch weiterentwickelt, dass wir glauben, dass der Konsument sagt, nee, ist in Ordnung. Und diese reine Hustenhals nicht mehr sieht. Aber jetzt zum Beispiel in diese anderen Dimmen, da muss man die Marke gut verstehen.
Im Podcast mit Rahl war genau dieses Thema, wie viel Veränderung, also auf der einen Seite könntest du sagen, wie viel Veränderung kannst du deiner Community oder deiner installierten Basis, wie auch immer du das nennst, zumuten, ja, oder bist du auch vielleicht der sogar Inspirator ist, dass die sagen, es hat mich total überrascht, aber genauso hätte es kommen müssen. Kann man damit arbeiten als Emolkal, dass ihr sagt, ihr werdet da noch da Akzente setzen?
Auch da möchte ich die Frage zweifach beantworten. Die eine ist, und ich rede auch immer gern von Bildern, wie wir angetreten sind, zu sagen, wir wollen den Markt jetzt anfangen zu gestalten oder zu erobern, war mein Bild, was ich den Mitarbeitern und dem Team versucht habe zu beschreiben, ist, ich möchte, dass der Chef, der Wettbewerber, unsere Produkte beim Wochenendeinkauf im Regal sieht, sie mitnimmt und dann sein Team antreten lässt und sagt, warum schafft Emolkal solche innovativen Produkte und wir nicht? Als Haltung, dass wir einfach sagen, wir fangen an, die Pace vorzugeben. So, das war so dieses Bild. Und da haben wir uns aber immer noch in einem Markt bewegt, der ja eigentlich schon existiert und wir einfach mit Rezepturimpulsen da versucht haben zu ärgern. Und ich glaube, dass wenn du jetzt wirklich dann in der nächsten, und jetzt kommt der zweite Teil meiner Antwort, Phase dich befindest, darfst du eigentlich nicht mehr über den bestehenden Markt reden, sondern du musst mit deinen Ideen den Markt ja anfangen zu formen und zu gestalten. Und dann ist er ein neuer, den du ja aber eigentlich über die Marktforschung nicht ergründen könntest. Nee. Weil wenn du die Marktforschung fragst, dann wird das bewertet, was man kennt. Und ich glaube, das wird jetzt in unserer Phase die große Herausforderung zu sein, dass wir diese nächste Dimension schaffen, zu sagen, wir machen den Markt,
Category Leader, würde man sagen, ja. Toller Ansporn.
Also nimm Steve Jobs. Ich meine, ja, für mich ist der ein Visionär gewesen. Und der hat einen Markt gemacht. Der hat was Neues geschaffen, ne, was es bis dato nicht gab. Und hat die Pace vorgegeben. Ne. So, und jetzt sind sie oben gewesen. Oder sind oben.
Ja. Das ist, das Thema, da könnte man fast einen zweiten Podcast zu machen. Aber es ist, also bei mir kribbelt es jetzt, wenn ich drüber nachdenke, in eurem Portfolio, wo man ja eindenkt, ah, alles besetzt, es ist alles gesagt und du sitzt hier und sagst, nee, es ist noch so viel zu tun und überleg mal, was alles nicht gesagt wurde und wir wissen eigentlich vielleicht gar nicht, wie groß das eigentlich wirklich ist.
Mhm.
Ja. Welche Rolle spielt eigentlich für euch das Qualitätssiegel Made in Germany?
Für uns in unserer Haltung ist das Thema Region und Deutschland wichtig. Also ich würde nie aus Kostengründen vermeintlich sagen, wir gehen mit der Produktion außerhalb von Deutschland, weil wir einfach auch hier in der Region verbunden sind mit den Unternehmen und auch, es ist ja auch ein Stück Heimat. So. Im Ausland merken wir, und das ist leider bei uns alles noch ein bisschen so unterrepräsentiert, unser Exportgeschäft, aber im Ausland merken wir, dass wir nach wie vor auch für unsere Warengruppe mit Made in Germany zumindest ein Aufmerksamkeitsmomentum haben.
Interessant.
Gerade so im asiatischen Raum. Da wird einfach den deutschen Produkten über Autos hinaus auch was zugetraut. Aber es wäre nie mein zentrales Marketing-Vehikel. Es wäre vielleicht der kleine Türöffner.
Was ist denn der größte Markt im Ausland?
Bei uns?
Fragen, ja?
Südkorea.
Südkorea.
Aber weil wir da einen Partner haben, der sich in unsere Warengruppe verliebt hat, in unsere Marke.
Und der ist einfach.
Und der seit 15, 20 Jahren einfach drum kämpft und hat sich jetzt mittlerweile schön nach oben gearbeitet und leuchtet auch bei der Marke.
Und in Japan seid ihr da auch?
Nee.
Jetzt wäre interessant, ich habe vorhin gemacht mit der ANA einen Deal, dass in den ganzen ANA-Flügen am Ende so ein kleines Tütchen von euch verteilt wird mit M-Eukal.
Wir reden ja von Generationen, das ist ja ein Thema, was ja auch letztendlich den Podcast ja auch maßgeblich mit prägt. Und der Sohn ist ja jetzt auch aktuell im Unternehmen. Und ich sage immer so ein bisschen, ja, die Generation 1, 2, 3, 4 hat es nicht geschafft, relevant im Ausland eine Marke zu platzieren. Das kann jetzt die nächste Generation machen. Ich tue mir das, glaube ich, nicht mehr an.
Das bringt mich jetzt zum nächsten Thema. Steckt, seid ihr in der Transformation mit M-Eukal? Und woran merkt man das?
Die Transformation der Marke ist aus dem, was wir schon besprochen haben, dass wir beim Konsumenten ohne Wenn und Aber als Husten, Hals, Kräuterbohr akzeptiert sind und dass die Marke aktuell um ihre neuen Dimensionen beim Konsumenten wirbt. Und das, finde ich, ist für die Marke eine Transformation. Wir haben aber auch genauso eine Transformation in dem Sinne von Berufsleben, Berufsalltag. Was ist den neuen Mitarbeitern wichtig? Ich würde mal, wenn wir darüber diskutieren, sagen wir immer, gut, wir sind ja ähnlich alt, also sehen zwar unterschiedlich alt aus, aber sind es ähnlich alt. Wir sind angetreten, haben die Schulausbildung gemacht, sind in den Beruf eingestiegen, haben geguckt, dass unsere Vita lückenlos, sauber da ist, ne? Also mal so ein Jahr Auszeit und dann sich wo zu bewerben, boah, schwierig. Ne? Und jetzt merken wir, dass das alles nichts mehr wert ist. Also nichts ist ein bisschen hart formuliert, ne? Aber
andere Zeit.
So, und das ist eine Transformation auch, die wir verarbeiten müssen, wie wir gucken müssen, wie gehen wir mit unseren Arbeitszeitmodellen um, wie schaffen wir das. Wir haben eine Transformation im Sinne von, dass wir auf der Rohstoff- und auf der Kundenseite immer mehr Konzentration haben. Wir haben immer weniger kleine Lieferanten, wir haben immer weniger kleine Kunden. Unsere Apothekenwelt ist da ein großer Segen für uns, ne? Aber der klassische Lebensmittel, Einzelhandel, Drogeriemärkte, da eine Handvoll. Ja. Ne? Und das ist auch eine permanente Veränderung, wo wir sagen, wie kommen wir da durch?
Also ich darf Zeit. Und wenn man bedenkt, euch sitzt gegenüber immer ein sehr austrainiertes Wirtschaftsunternehmen. Ob das auf der Rohstoffseite der Anbieter ist, ob das auf der Käuferseite der Marktpartner ist, wie einer der großen Märkte. Das heißt, ihr müsst ja dann mindestens genauso austrainiert sein, damit ihr eure Position beziehen könnt.
Ja, das ist auch ein bewusstes Vehikel, dass wir unsere Leistung auch nach außen tragen über Form von Auszeichnungen. Wir haben ja jetzt auch letztens den Mittelstandspreis in München, den
bayerischen,
Dankeschön, genau, entgegennehmen dürfen. Und es sind jetzt keine Beweihräucherungen unserer Leistung, sondern es ist eigentlich ein, und das machen wir seit dem Tag an, wo wir auch im Lebensmittelhandel aufgetreten sind, dem Kunden zu zeigen, pass auf, schau, wir geben uns Mühe, wir versuchen das Regal mit Abwechslung, mit frischen Ideen einfach auch zu beleben, dass die auch Spaß haben mit unseren Produkten. Wir sind jetzt nicht die Größten und wir sind auch wahrscheinlich für deren Überleben auch nicht relevant. Aber wir helfen denen einfach, in ihrem Regal auch Abwechslung zu haben. Und das ist unser Auftrag gegenüber unseren Handelspartnern.
Aber vielleicht seid ihr die Kirsche auf der Torte, weil ohne die Kirsche macht die Torte auch keinen Spaß.
Und ich hoffe, dass der Handel und alles, ob die Regierung, der Handel und auch die Rohstofflieferanten, sehen, dass der Mittelstand die Kirsche sein kann. Das große Teil, das kann eine Nestle und eine Unilever und wie sie alle heißen. Ne? Aber dieses kleine Besondere, ich glaube, das ist das, was der Mittelstand sein kann und was dann auch die Rolle des Mittelstands ist, die man würdigen muss. Und ich hoffe, dass unsere allen Geschäftspartnern, die groß sind, das nicht vergessen.
Das bringt mich jetzt zu einer zentralen Herausforderung von dem Mittelstand. Wie habt ihr einen Fachkräftemangel? Und ist der so durchgehend oder ist das so, dass du machst, boah, Rafa, bei mir im Labor? Also unsere Laborleute, ich weiß gar nicht, wenn jetzt hier einer weggeht, wo ich den nächsten herkriege. Oder ist das so, dass du sagst, na, das ist überall gleich?
Nee, also haben wir auch die Herausforderungen. Ich glaube auch, da könnten wir viel besser werden, uns als Arbeitgeber da auch zu präsentieren. Man muss natürlich in unserer besonderen Lage sehen, wir haben hier im Umfeld mit den großen Sportartikelherstellern und Maschinen- und Autozulieferbereich natürlich sehr große Wettbewerber. Wenn wir aber in Gesprächen sitzen, ist, glaube ich, das entscheidende Momentum, dass jemand sich bewusst für Mittelstand entscheidet mit den ganzen Vor- und Nachteilen, die damit verbunden sind. Das heißt, er kann gestalten, er kann formen, er hat ein ganz breites Spektrum, was er bedient und
muss verantworten.
Genau. Aber dafür ist aber auch von jedem ganz klar identifizierbar für Erfolg und Misserfolg.
Ja, ihr könnt sich nicht schlafen legen.
Ja.
Und wobei ich glaube, also ich will keinem zu nahe treten, aber ich glaube, das gibt es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich weiß, was, also ich würde es mal so formulieren, das ist hier nochmal eine ganz andere Dynamik im Sinne von Reaktionsschnelligkeit, unmittelbarer Feedback, sehr wahrscheinlich keine großen Prozesse, auch die Transparenz im wahrsten Sinne des Wortes, des Wirkens, kann man natürlich nicht vergleichen.
Also in manchen Sachen sind wir brutal langsam. Also wir hatten mal eine Interimsmanagerin im Marketing, die hat gemeint, wir sind der kleinste Konzern, den sie kennt.
Ach so, echt?
Ja, aber pass auf, ich sag mal, in manchen Dingen sind wir gut und in manchen Dingen sind wir schnell. So, sind wir langsam. So, ich versuche das so zu beschreiben und wir sind auch uns als Team einig. Wir sind so gerade an der Kante und als Betriebsgröße und als auch in der Komplexität unseres Geschäftes, dass wir einerseits gewisse Struktur, Ordnung und Prozesse brauchen, aber auch wissen, je mehr wir das tun, desto mehr verlieren wir unseren Vorteil der Schnelligkeit und der Flexibilität. Und wir brauchen Führungskräfte und Mitarbeiter, die diesen schmalen Grat gut gehen können. Die wissen, es gibt zwar einen Prozess, aber in der Situation kann ich vom Prozess abweichen, weil es sinnhafter fürs Unternehmen ist. Und da die Mitarbeiter reinzuentwickeln, dass sie immer diesen Grat schön erwischen, das ist für uns in der Führung die große Herausforderung.
Wie sieht's, ich weiß nicht, wann dein Sohn geboren wurde, die Generation Z von 95 bis 2010. So wie adressiert ihr zum Beispiel an diese Generation eure Produkte? Oder wie holt ihr die Generation ins Unternehmen?
Also die Produkte zu adressieren, haben wir erstmal die Herausforderung, dass die Warengruppe bei den jungen Menschen nicht so hoch im Kurs steht. Das heißt also, aber wir versuchen, und letztes Jahr waren wir auf zwei Festivals, Splash und Melt, und waren begeistert, wie viel Zuspruch wir da bekommen haben. Und wir hatten dann so ein Glücksrad schön und dann waren, also wir hatten ständig eine Schlange. Und weißt du, was mir am meisten gefallen hat? Nebenan war der Stand von MTV. Und MTV war für mich in meiner Jugend ja der Inbegriff für Musik, Jugend,
cool.
Frech, cool,
ja, Freiheit, ja.
Da war keine Sau. Die waren alle über uns gestanden. Und das fanden wir lässig.
Ich habe mir vorhin gedacht, als ich das Menschen nochmal gesehen habe mit dem gestreiften Pullover, der sieht ja ein bisschen aus wie Ernie,
ja.
Ehrlich gesagt. Nur die Haare sind anders. So, ich glaube auch, angenommen, es gäbe so eine Kappe oder so ein T-Shirt mit dem drauf, das wird auch sofort gehen. Wir hatten auch heute das Thema mit Rahl. In dem Podcast, also in diesem Thema eine andere Sichtbarkeit zu erzeugen. Wie sieht es denn aus, die Generation für das Unternehmen zu gewinnen?
Gestaltungsspielraum.
Heißt?
Wir haben unsere junge Managerin, die die sozialen Medien betreut, die hat die Festivals gemacht.
Okay.
Und wir haben...
Ah, das heißt, also da gibt's wen und die schlägt was vor und dann auf einmal merkt sie, die kann hier aktiv werden und dann zieht die vielleicht andere aus der Peer Group.
Ich war nicht so überzeugt. Ich habe gesagt, okay, aber ich habe da auch bewusst im Marketing ein Budget definiert. Da muss keine Rechenschaft für abgelegt werden. Wenn das Team der Meinung ist, wir wollen das ausprobieren, dann können sie es ausprobieren. Gibt's keine Regeln. Sie müssen nur hinterher eine Lernkurve produzieren und sagen, was hat funktioniert, was nicht und was nehmen wir mit aus der Story. Aber das ist doch cool, wenn du als junger Mensch sagst, ich habe hier ein sechsstelliges Spezial zur Verfügung und musst es nicht beantragen, sondern hey, ich habe da Bock, was auszuprobieren.
An wo du gesagt hast, ich habe da nicht dran geglaubt, ich sage ja immer, in meinen Vorträgen und Workshops sage ich immer die Szene vom Film Le Mans 66, wo Henry Ford der Zweite in dieses Rennauto steigt, Coral Shelby, der Rennfahrer, will ihn überzeugen, 9 Millionen Dollar zu kriegen, aber er kann natürlich keine G&V lesen, aber wie zeigst du es im Ford, wie er dann sagt, Herr Ford, sind Sie bereit? Und der Ford sagt, schauen Sie aufs Lenkrad, ich bin bereit geboren wohl. Und wie du das erzählst, das hörte für mich so an, naja, dann kommt die Zumöbel aufs Festival, aber ich bin eigentlich bereit geboren worden. Aber dann hast du auch die Probefahrt gemacht, in Anführungsstrichen, und bist dann auch dahin gefahren, hast gesehen, dass das funktioniert. Ich finde, das ist ein cooler Move. Ich weiß gar nicht, als ich vor Jahren das erste Mal beim Festival Melitta gesehen habe. Ja, du lachst. Ja.
Beim URM-Festival, da waren ja, die ja auch.
Davor, ich glaube, ich habe Melitta das erste Mal im Festival gesehen vor 8 Jahren oder so, wo ich dachte, bitte was? So, und dann dachte ich, was für ein Move, ja. Gestaltungsspielraum finde ich total find ich interessant. Lass uns nochmal kurz anknüpfen. Wie schafft man es, jungen Menschen, also neuen jungen Mitarbeitern und Mitarbeitern Gestaltungsspielraum zu geben, ohne dass Ältere eifersüchtig, neidig, bevormundet, übervorteilt führen? Könnte ja sein. So nach dem Motto, ey, wollte ich auch immer, aber der Alte hat mich nicht gelassen, also in Anführungsstrichen der Alte. Boah. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das ein Spannungsfeld ist.
Ja, das ist ein Spannungsfeld. Das ist auch echt eine coole Frage, weil ich jetzt auch gar nicht die Antwort dazu wüsste. Also wir haben da keinen bewussten Prozess, aber wir merken jetzt gerade auch im Marketing, also für mich Paradebeispiel ist Marketing. Früher war the product the hero. Das Unternehmen und alles hat sich über das Produkt definiert und dementsprechend waren die PMs auch in der Hierarchie, in der Organisation mit Macht und Ansehen ausgestattet. So, heute ist es ja das nicht mehr, sondern das Produkt ist ja ein Vehikel, eins von vielen, um ein Unternehmen im Markt zu präsentieren und dessen, was sie anbieten, ob es das Produkt ist, ob es eine Dienstleistung ist, ob es eine Haltung ist. Und deswegen bekommt unsere Kommunikationsbereich immer mehr Bedeutung. Wie komme ich an die Konsumenten heran? So, und das ist eine junge und die PMs sind eher die Oldschool. So. Oh, die übernehmen einfach das Ruder. Und das passiert auch das, was du sagst, dass da natürlich Nicklichkeiten auftauchen und sich da was verändert.
Das muss man dann aushalten.
Ja, ich glaube, man muss es dann einfach aushalten und hoffen, dass vielleicht die Führungskräfte, die Jungen, das Gute an den Alten, vielleicht auch an den lang gedienten sehen und die es schaffen, mitzunehmen und nicht stehen zu lassen. Ja.
Übrigens an der Stelle, wir erinnern uns, Europameister Spanien, wenn man überlegt, die Integration der jungen Spieler, ohne das Dievenhafte zu haben von den erfahrenen Profis, aber auch wenn man die Fußballschule in Barcelona kennt, weiß, dass auch die Schule auch ein bisschen auf Demut basiert und dass da keiner sofort an der Uhr dreht. Ja, also dass man keinen überpaced und dass man die Geschwindigkeit in Anführungsstrichen einhält. Wir haben zu Beginn des Gesprächs hast du dieses Thema angerissen mit den Rohstoffen und so und da poppt ja eigentlich sofort dieses Thema Nachhaltigkeit auf. Ja. Wo steht ihr da heute? Oder andersrum, sehr wahrscheinlich Rohstoffe war immer Teil eurer DNA, das sind ja alles Naturprodukte. Aber wo steht ihr da heute?
Also das ist eine ganz persönliche Haltung zu dem Thema. Also wir versuchen immer schon verantwortlich mit Ressourcen umzugehen. Und damit meine ich nicht nur Ressourcen, was die Natur betrifft.
Übrigens, wie ich reingekommen bin zum Thema Energie.
Ah,
Genau, ja, die Handlungsempfehlung, genau. Nein, auch hier, so Ratschläge.
Ach so, genau. Strom sparen, ja. Also verantwortungsvoll mit Ressourcen umzugehen. Ressource ist aber nicht nur Umwelt, das ist auch der Mensch, es ist aber auch das Thema Geld. Also alles, was ja irgendwo uns hilft, voranzukommen. Ich habe da aber auch eine sehr differenzierte Meinung dazu, weil du hast die Photovoltaikanlagen gesehen, die Flächen, wo wir also unseren Strom produzieren. Und vorher waren das blühende Wiesen. Und da haben wir auch eine Auszeichnung bekommen von einem Umweltminister in Bayern. Da gab es so einen Blühwiesenpakt, wenn man also Flächen stehen lässt für Wild
und renaturiert
und alles. So, jetzt haben wir das niedergemäht, ich nenne das mal so hart, und haben da jetzt Photovoltaik an Flächen drauf gemacht. Darunter findet keine Biodiversität statt. Das ist kurzes Gras, die ein oder anderen Schattengewächs hält sich da. So, und dann denke ich mir, ob das im Sinne von einem Nachhaltigkeitsgedanken dann die richtige Antwort ist. CO2-Fußabdruck haben wir ja, weißt du mit Sicherheit genauso und besser wie ich, da werden gewisse Vorstufen ja nicht mit hineingerechnet. Und deswegen glaube ich, dass wir uns da auch alle so ein bisschen selber vielleicht nicht ganz ehrlich sind mit uns. Wir versuchen das mit einer Verantwortung für das Unternehmen gegenüber der Gesellschaft und auch gegenüber den anderen Generationen vor uns mit Bedacht und auch Weitblick zu tun. Und
okay, aber jetzt, ihr seid ja auch natürlich wie das andere Unternehmen davon betroffen im Thema des Reportings und das, was verlangt wird, ob das also von der EU oder ob das deutsches Gesetz ist, da kommt ja keiner drum rum, also ihr auch nicht. Und habt ihr denn darüber hinaus noch für euch eine Art eigenes Mandat? Oder ist es, wo du sagst, Raphael, wir handeln eigentlich nur mit Naturprodukten, wir verpacken das so wenig wie es geht in Papier, wir haben die Distribution diesbezüglich im Griff, wir haben die Lieferketten vor Augen, wir sind dabei, Primärenergie zu, 85% über Erneuerbare zu machen.
Lass mich da ein bisschen für auch den Mittelstand sprechen, also dass ich meine Rolle als Mittelständler einnehme und nicht nur als Chef von Emoikal. Ich meine, dass es keine Politik braucht, damit ein mittelständischer Unternehmer, der sich seiner Verantwortung bewusst ist, mit den Dingen, die um ihn passieren, verantwortungsvoll umgeht.
Das so. Glaube ich übrigens.
Und es gibt immer schwarze Schafe, das wissen wir. Jetzt können wir fragen, sind es tendenziell große Konzerne? Nee, würde ich auch nicht sagen, das ist zu pauschal. Aber ein mittelständisches Unternehmen hat immer ein Herz für seine Mitarbeiter. Er muss gucken, wie er das Unternehmen durchbringt, um die Mitarbeiter und seine Familien zu ernähren. Er muss gucken, dass er auch mit seinen Lieferanten fair und angemessen umgeht. Er geht auch mit seiner Umwelt in der Form verantwortungsvoll um. Klar gibt es immer wieder Ausnahmen, aber die Masse, finde ich, tut es. Und da braucht es keine Regierung oder keine Politik, die sagt, du musst jetzt so und so und so und so machen, damit die Welt besser wird. So, wir müssen es jetzt erfüllen. Wir haben jetzt Berater geholt, die uns da durchhelfen, diesen Wust an Komplexität zu erfüllen. Aber also ich hätte sie nicht gebraucht, um meiner Verantwortung als Mensch gerecht zu werden in unserer Gesellschaft.
Ja, okay, aber da gibt es immer so zwei Sachen. Das eine ist ja also die Politik, wo die Gesetze gemacht werden. Dann das andere sind ja deine Akteure, wie der Landkreis, in dem du bist, oder die Stadt, die dann quasi exekutieren. Zum Glück gelten die Spielregeln für alle. Sehr wahrscheinlich sind, ich kann mir sogar vorstellen, dass von der Gesetzgebung das meiste sehr gut gedacht ist. Aber halt natürlich von der Ausführung für viele ein kleiner Albtraum ist, weil die einfach sagen, ich muss dafür einfach nochmal Leute reinstellen und. Aber ich will da gar nicht in die Tiefe drauf gehen, weil wenn man egal ob man das Handelsblatt liest oder die Zeit liest oder einen Spiegel liest, man findet immer wieder darin diese Geschichten, wo dann ein Unternehmer darüber erzählt, was ihn gerade diesbezüglich wach hält und daran hindert, andere Dinge zu tun.
Aber pass auf, lass doch mal den Punkt so weit, wie ich ihn bewerten würde. Also ich kann natürlich sagen, durch eine Gesetzgebung lenke ich den Bürger und den Konsumenten in eine Richtung. Als Unternehmen würde ich sagen, der Konsument steuert mich in der Form, in dem er bereit ist, für meine Produkte Geld auszugeben. Also wenn ich Produkte anbiete, die er gut findet, dann bezahlt er dafür, dann spornt mich das an und dann überlebe ich. Wenn ich Produkte anbiete, die ihm nicht gefallen, lässt es bleiben. Wenn wir jetzt den Konsumenten konsequent aufklären für die Dinge, wo wir als Gesellschaft inklusive der Politik der Meinung wären, dass es wichtig ist, dann steuert er sein Konsumverhalten in diese Richtung automatisch auch aus. Und damit werden die Unternehmen am Leben bleiben, die diese Dinge anbieten und abliefern können. Also, ist ein bisschen philosophisch gedacht.
Anmerkung der Redaktion. Ich würde mir wünschen, wenn es so ist. Ich glaube, die Welt ist anders. Aber ich gebe dir bei einer Sache recht.
Meinst du, der Konsument ist nachhaltig, aber dann nächste Woche hockt er sich wieder in den Flieger und fliegt zwei Stunden in Urlaub irgendwo hin?
Ja, das glaube ich. Also, ja, es gibt. Ich glaube, du hast halt in einer Welt, die so vielfältig ist, über alle gesellschaftlichen Milieus, alle Bandbreiten. Das glaube ich schon. Ja, hat aber auch damit zu tun, dass es für die Leute nicht unmittelbar ist. Also gestern bei dem Starkregen bei unserem Hof, wir haben viele Zisternen und ich lebe jetzt 25 Jahre da und eine Zisterne ist noch nie übergelaufen. Und wir haben richtig viel Wasser, Zisternen. Gestern ist eine Zisterne übergelaufen. Also für mich wird das dann greifbar, verstehst du? Dann ist es unmittelbar. Lass uns jetzt mal eine Reise in die Zukunft machen. Du bist ja unter den vier Akteuren der Familie, die vierte Generation, hast ja hier von deinen Kollegen, haben dich ja titulieren, die Kollegen als der Visionär. Der Visionär, Emmer Karl, zoom out in die Zukunft. Erzähl mal ein bisschen. Was hast du da vor Augen?
Als Visionär für die Marke Emmer Karl in die Zukunft? Ja, da müsste ich jetzt ja wieder voll aus dem
Nichts. Angenommen, ich mach den Podcast, wir sitzen hier in 10 Jahren wieder zusammen und würden uns dann austauschen.
Ja, also ich würde es so beschreiben, die operative Aufgabe, das Unternehmen und seine Marke weiterzuentwickeln, haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen. Das ist ein Teil der Aufgabe. Aber das, was mich wirklich triggert oder momentan auch mit noch mehr Leidenschaft ausstattet, ist, wie wir den Generationswechsel jetzt auch gestaltet und hinbekommen. Und du hast ja mit Sicherheit auch endlos Geschichten gelesen und persönlich erlebt und Gespräche geführt. Bei der einen klappt es, bei den anderen weniger. Die einen haben es so gemacht, die anderen haben es so gemacht. Es gibt ja da auch nicht das goldene Buch. So wird es funktionieren. Nee. Und das ist eigentlich, finde ich, momentan schon echt ein top spannender Prozess. Ne? Wie schaffe ich es, die nächste Generation für die Aufgabe zu begeistern, dass sie Bock drauf haben und sich das auch alles antun wollen und sich auch drauf freuen, Erfolg haben zu können. Wie mache ich das mit der Führungsmannschaft, dass die auch Lust haben, dass die nächste Generation kommt und das nicht vielleicht auch als Bedrohung erleben oder sehen. Das da an die richtigen Akzente zu setzen, das finde ich, wäre wahrscheinlich das, wenn wir in 10 Jahren wieder beieinander säßen, wo ich
die Geschichte erzählen.
Wo ich die Geschichte erzählen.
Genau, würde. Und dann wird es ja wahrscheinlich die nächste Generation mit am Tisch sitzen und wird dann ihre Geschichte erzählen. Ja, und wir würden dann sehen, wo die Reise hingegangen ist. Am Ende kommt immer ein Fragenhagel.
Fragenhagel.
Das heißt, die Spielregeln sind wie folgt. Ich werde eine Frage nach der anderen, bitte nicht lange drüber nachdenken. Möglichst spontan. Was ist deine früheste Erinnerung an die Marke Soldan bzw. Emmerkarl?
Wo ich als Kind für Kinder Emmerkarl Werbung machen durfte.
Toll, du bist quasi das Kind, was Kind von Kinderschokolade war, wer es auch immer war, du bist das reale Kind in der Familie. Was ist das, euer meistverkauftes Produkt und warum?
Der Klassiker, die Tradition, bewährt.
Und was ist das neueste Produkt?
Vitaminshot.
Da freuen wir uns drauf. Was macht dir daran Spaß?
Mit dem Team Erfolge feiern zu dürfen.
Okay. Wie beschreibst du den deutschen Mittelstand mit 3 Wörtern?
Verlässlich, nachhaltig, innovativ.
Da will man direkt anfangen. Wer ist dein unternehmerisches Vorbild oder hast du überhaupt eins?
Unternehmerisches Vorbild? Ja gut, Klassiker, ne? Steve Jobs hat Großes geschaffen. Aber ich würde sagen, meine 3 Generationen vor mir.
Toll. Also ich hätte das jetzt vermutet. Hat Emmer Karl einen Leitsatz oder habt ihr ein Mantra?
Wir wollen überraschen.
Wirklich jetzt?
Ja.
Stark. Ich finde, wir staunen nämlich zu wenig. Ich finde das so toll, wenn Marken einen überraschen. wie wird bei euch gefeiert?
Ordentlich.
Was schätzen deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders an ihrem Arbeitsplatz?
Dass sie gestalten dürfen.
Okay. Was wünschst du dir für das Jahr 2025?
Mehr, nicht nur verrückte Menschen.
Oh mein Gott. Dann die letzte Frage. Wir haben das Jahr mit den Olympischen Spielen, wenn Emoy Kal eine Medaille bekommt. In welcher, in Anführungsstrichen, Sportart? Also, wofür hat sich Emoy Kal eine Medaille verdient?
Marathon.
Lieber Perry Soldan, es war mir ein Vergnügen, diesen Plausch mit dir zu haben. Ausnahmsweise saßen wir mal zusammen in einem Raum. Mir hat das gefallen und ich komme wieder. Ich will nämlich zwei Sachen sehen. Ich will einmal die alten Rezepturbücher sehen und das nächste Mal nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit, um mit dir mal einfach ins Unternehmen einzutauchen. Dankeschön für deine Zeit.
Gerne geschehen, war auch mir eine Freude.
Das war's mit einer neuen Folge Marken des Jahrhunderts. Auch in der nächsten Folge spreche ich wieder mit spannenden Unternehmen über ihre Vergangenheit, ihre Zukunft und ihren Markenkern. Mehr Informationen zu den Marken des Jahrhunderts und den Unternehmen dieser und aller anderen Folgen finden Sie in den Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie den Podcast bewerten oder uns in den Kommentaren ein Feedback dalassen. Mein Name ist Raphael Gilgen, das waren die Marken des Jahrhunderts. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Studio ZX präsentiert
Marken des Jahrhunderts
mit Raphael Gilgen.
Studio ZX präsentiert
Marken des Jahrhunderts
mit Raphael Gilgen.
Hallo, ich bin Raphael Gilgen, Trendscout bei Vitra und ich freue mich, Sie durch den Podcast Marken des Jahrhunderts zu führen. Ein Podcast, in dem wir in die spannende Welt von Unternehmen eintauchen und ihre Geschichten kennenlernen. Dazu haben wir Unternehmerinnen und Unternehmer namhafter deutscher Marken eingeladen, um sie zu fragen, was hat denn ihre Marke groß gemacht? Eine besondere Frage steht immer am Anfang dieses Podcasts. Wie klingt eigentlich ihre Marke? Hören Sie das? Das ist der Sound der Marken des Jahrhunderts. Zwischen 20 und 80 Millisekunden braucht unser Gehirn, um ein Geräusch zu erkennen. Haben wir schon mal gehört? Kommen Erinnerungen in unseren Kopf. Erinnerungen an die Bonbons unserer Kindheit, an das erste eigene Auto, das tägliche Einkaufen im Lieblingssupermarkt. Das nennt man Markenbindung. Und Markenbindung ist ein kostbares Gut. Vertrauen, Wärme, Verbundenheit. Mit der Lieblingsmarke führt man eine innige Beziehung. Und das ein Leben lang. In diesem Podcast will ich also herausfinden, was die vorgestellten Marken zu einer Marke des Jahrhunderts macht. Welche Themen sie anders angehen und wie man einer Marke in der Transformation treu bleibt. Denn diese Podcast-Reihe steht unter dem großen Überthema Transformation. Ich bin gespannt, was mir die Köpfe hinter den Marken des Jahrhunderts dazu sagen können.